NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages im Studio Esther Hartbrich. Einige Themen der kommenden halben Stunde. Die Rebellen in Libyen sollen finanzielle Unterstützung erhalten. Darauf einigten sich die Länder der sogenannten Libyen-Kontaktgruppe heute in Rom. Mehr darüber in dieser Sendung. Nach der Tötung Bin Ladens, trotz der Spannungen mit Pakistan, schließt US-Präsident Barack Obama militärische Einsätze gegen Terrorverdächtige in dem Land nicht aus. In Pakistan selbst gedeihen dagegen Verschwörungstheorien. Und Diskussionen über ein mögliches früheres Ende der NATO-Mission im Nachbarland Afghanistan können Islamabad auch nicht gleichgültig sein. Dazu auch der Kommentar. Das 78 Milliarden Euro schwere Hilfspaket für Portugal ist geschnürt. EU und IWF haben den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen bestätigt. Wir berichten. Zu unserem ersten Thema. Pakistan hatte einst das Taliban-Regime in Afghanistan unterstützt, aber nach dem Anschlag auf das World Trade Center im September 2001 stellte sich Islamabad im Kampf gegen den Terrorismus auf die Seite der USA und erhielt dafür Milliarden Hilfe. In den USA regten sich schon lange Zweifel an der Zuverlässigkeit des Partners und die erhielten nun neue Nahrung. Der Al-Qaida-Anführer Bin Laden soll jahrelang unbehelligt in Pakistan gelebt haben. Das könne nur unter dem Schutz beispielsweise des pakistanischen Geheimdienstes geschehen sein. Davon sind Kritiker überzeugt. Zweifel an den USA haben wiederum viele Pakistani, wie zahlreiche Verschwörungstheorien beweisen. Pakistan, direkter Nachbar Afghanistans, ist in einer schwierigen Lage. Kai Küstner berichtet.
Viele Menschen in der seit Montag weltbekannten Stadt Abbottabad hatten von Anfang an Zweifel, dass Osama bin Laden ein, wenn auch etwas zurückgezogen lebender Nachbar gewesen sein könnte, hielten sie für undenkbar. Jetzt, wo ihnen noch immer niemand ein Beweisfoto vorgelegt hat und das wohl auch nicht mehr passieren wird, fühlen sie sich bestätigt. Dies ist eine Verschwörung. Osama war nie hier. Dies ist eine amerikanische Verschwörung, damit die aus Afghanistan abziehen können. Aber der Tod Bin Ladens wird keinen Unterschied machen, weil jeder Muslim ein Osama ist. Dass sich viele Pakistanis tatsächlich wie kleine Osamas fühlen, war schon länger klar. In Umfragen erhielt der Mann, der tausende Menschenleben auf dem Gewissen haben dürfte, regelmäßig Zustimmungswerte von an die 50%. Schlicht, weil die Abneigungswerte gegen die USA so wahnsinnig hoch sind. Selbst gebildete Pakistanis machen gerne, auch das riecht nach Verschwörungstheorie, für so ziemlich alles, was ihnen so an Schlechtem widerfährt, die USA verantwortlich. Dass die Amerikaner jetzt keine Fotos von Bin Laden veröffentlichen wollen, dürfte ihnen sehr verdächtig vorkommen.
Any kind of gap is just pounced upon.
Auf jede Informationslücke stürzt man sich hier sofort. Hier in Pakistan glaubt man viele der Verschwörungstheorien, die breiten sich mit einer unvorstellbaren Kraft aus. Jetzt ist das noch verhalten, aber das wird wachsen in den nächsten Wochen. So der pakistanische Journalist Fasi Zaka. Wobei die Frage angebracht sein dürfte, ob es immer unbedingt einer Informationslücke bedarf, um zu allerlei wirren Theorien zu gelangen. Wer mit Menschen in Pakistan spricht, der bekommt mit schöner Regelmäßigkeit zu hören, dass sicher nicht Al-Qaida für die Anschläge vom 11. September verantwortlich sei, sondern die USA selbst oder wahlweise der israelische Mossad. Nun aber dürften sich den Pakistanis auch die eigenen Sicherheitskräfte betreffend Fragen aufdringen. Das Außenministerium stellte heute noch einmal klar, es gibt keinen Zweifel daran, dass Pakistan die passenden Mittel hat, um die Verteidigung des Landes sicherzustellen. Wir sind stolz auf unsere Armee und auf unseren Geheimdienst ISI, der enorm viel beigetragen hat zum Kampf gegen den Terror. Einigermaßen unverhohlen die Kritik von Staatssekretär Bashir an den USA. Die waren, wie er noch einmal klarstellte, ohne den Bündnispartner zu informieren, mit ihren Helikoptern nach Pakistan hineingeflogen. Das werfe Fragen der Souveränitätsverletzung auf. Um die Wogen ein wenig zu glätten, betonte Bashir kurze Zeit später, wie wichtig die Beziehungen zu den USA seien. Ergänzte aber noch dies. Wäre irgendetwas schiefgelaufen, hätte das zu einer fürchterlichen Katastrophe geführt. Die USA haben aus ihrer Sicht das Ziel der Mission erreicht. Schon kurz nach der Operation waren dadurch neue Hoffnungen aufgekeimt. Auch der Krieg in Afghanistan lasse sich möglicherweise zum Besseren wenden. Vielleicht ließen sich die Taliban nun leichter von Al-Qaida loseisen und zu Gesprächen bewegen. Die Extremisten haben bislang sehr zurückhaltend reagiert. Erst äußerten sie sich einige Zeit gar nicht und zogen dann in Zweifel, dass Bin Laden tatsächlich tot sei.
Der meistgesuchte Terrorist verantwortlich für Anschläge weltweit und tausende Todesopfer Bin Laden wurde bei einem Sondereinsatz in der Nacht zum Montag getötet. Das von ihm geschaffene Terrornetzwerk Al-Qaida ist damit nicht tot, davon kann man ausgehen. Und doch regen sich Hoffnungen, dass der Tod Bin Ladens dem Terrorismus einen entscheidenden Schlag versetzte, sodass vielleicht auch in Afghanistan schneller Stabilität erreicht werden kann. Christoph Prössel kommentiert.
Der Tod Osama Bin Ladens hat keinen Einfluss auf die Operation der NATO und der Verbündeten in Afghanistan. Das Ziel der Allianz in Afghanistan hat sich nicht darauf beschränkt, den Top-Terroristen Bin Laden zu fassen. Bin Laden war verantwortlich für die schrecklichen Angriffe auf Amerika. Die Flugzeuge zu Bomben umfunktioniert und ins World Trade Center gesteuert, lösten den Bündnisfall aus. Die NATO-Partner traten neben den USA in den Afghanistan-Krieg ein. Das Ziel dieses Krieges ist jedoch die Befriedung am Hindukusch. Es geht darum, Afghanistan zu einem stabilen Staat zu machen, in dem keine Terroristen mehr Unterschlupf finden können. Diesem Ziel hat sich die Allianz verpflichtet. Bis 2014, so die Beschlüsse, sollen die Afghanen selber für die Sicherheit in ihrem Land verantwortlich sein können. Das ist der richtige Weg. Kein Land aus dem Kreis der Truppensteller hat ein Interesse daran, Afghanistan im Chaos zurückzulassen. Mission accomplished, Mission erfüllt, nein. Stabilität ohne ISAF-Truppen ist noch undenkbar. Der Übergang wird nur mit Soldaten aus aller Welt gemeinsam gelingen. Natürlich ging es nach dem 11. September immer auch darum, den Haupttäter, den Drahtzieher des 11. September zu fassen. Doch der Einsatz in Afghanistan war immer auch ein Einsatz gegen seine Terrororganisation Al-Qaida und die Taliban. Dem Terror kann nur der Boden entzogen werden, wenn Afghanistan ein funktionierender Staat wird, mit einer Verwaltung, einer funktionierenden Wirtschaft, Schulen, einer Zukunft. Die Voraussetzungen dafür schaffen NATO-Soldaten. Trotzdem hat der Tod Bin Ladens ein Problem vor Augen geführt, das für die NATO ungelöst ist. Bin Laden konnte jahrelang unbemerkt in Pakistan leben. Der Nachbarstaat zu Afghanistan bietet Terroristen bereits seit Jahren Unterschlupf. Sei es unbemerkt von pakistanischen Behörden oder mit deren Duldung. Die USA operieren in Pakistan. Die NATO tut sich jedoch noch schwer mit dem janusköpfigen Partner im Kampf gegen den Terror. Pakistan bekennt sich zum Einsatz gegen den Terrorismus. Gleichzeitig wirft der Fall Bin Laden die Frage auf, gibt es im pakistanischen Geheimdienst Personen, die Bin Laden geschützt haben? In der NATO reift die Erkenntnis, Pakistan ist Teil des Problems, Pakistan ist auch Opfer des Terrors und ohne Pakistan wird es keine Lösung, keinen Frieden am Hindukusch geben. Die Lösung heißt, Pakistan einbinden. Doch die NATO muss diese Strategie noch mit Leben füllen, gemeinsam mit den Verbündeten, allen voran den USA. Sonst wird es keinen Frieden geben in Afghanistan.
Im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 hörten Sie einen Kommentar von Christoph Prössel. Seit Wochen dauern die Kämpfe in Libyen zwischen den Truppen Gaddafis und den Rebellen an. Die Zivilbevölkerung leidet. Die NATO sah sich zum Eingreifen gezwungen, bisher aber ohne das gewünschte Ergebnis. Die internationale Libyen-Kontaktgruppe, dazu gehören die Vertreter der NATO-Staaten, die am Einsatz gegen Gaddafi beteiligt sind, aber auch die anderer Staaten und Organisationen, will die Suche nach einer politischen Lösung vorantreiben, den politischen Druck auf das Regime von Gaddafi verstärken. Heute trafen sich die Mitglieder der Kontaktgruppe in Rom und trennten sich mit einem konkreten Ergebnis. Stefan Tröntle mit Einzelheiten.
Es sei ein erfolgreiches Treffen gewesen, sagt der Bundesaußenminister Westerwelle. Wichtig auch, weil von Rom ein klares Signal der Geschlossenheit gegenüber dem libyschen Diktator Gaddafi ausgegangen sei. Auch über die Militäreinsätze sei gesprochen worden, so Guido Westerwelle.
Es haben natürlich auch mehrere Redner immer wieder betont, dass man sich möglicherweise auch auf einen anhaltendes Engagement einstellen muss. Eines ist ganz offensichtlich, nämlich dass das militärische Grenzen hat und dass eine nachhaltige und überzeugende Lösung nur durch einen politischen Prozess erreichbar sein wird.
Daher bleibe die Bundesregierung bei ihrer Haltung, sagte Westerwelle, nachhaltig sei der Libyen-Konflikt nicht mit Waffengewalt zu lösen. Zwei wesentliche Ergebnisse hat das zweite Treffen der Libyen-Kontaktgruppe gebracht. Zunächst wurde eine sogenannte Roadmap vorgestellt, ein Fahrplan, wie es nach Gaddafi in Libyen weitergehen soll. Allerdings, so war bei dem Treffen unterdessen zu hören, sei dieser wohl aus Frankreich stammende Vorschlag für die meisten Konferenzteilnehmer neu gewesen. Auch die Vertreter aus Libyen hätten davon aus der Zeitung erfahren. Bundesaußenminister Westerwelle über die Inhalte.
Eine Verfassung, ein Referendum und freie Wahlen. Dafür ist erforderlich, dass der Diktator Gaddafi abtritt. Dafür ist erforderlich wiederum, dass der politische Druck erhöht wird und auch hoch bleibt. Es ist entscheidend, dass dem Diktator Gaddafi die finanziellen Quellen ausgetrocknet werden. Deswegen ist auch die Sanktionspolitik, das Öl- und Gasembargo, das Deutschland wesentlich mit durchgesetzt hat, richtig und es wirkt.
Die Verfassung solle auf einem Stammestreffen ausgearbeitet werden. Ein Punkt, der nicht ganz ungefährlich sein könnte, weil eine derartige Versammlung auch die Arbeit des Übergangsrates in Frage stellen könnte. Trotzdem habe auch der Vertreter des libyschen Übergangsrates die Bedeutung dieses Planes unterstrichen, sagt der Außenminister Westerwelle. Das andere wichtige Ergebnis war der gemeinsame Beschluss, einen Sonderfonds einzurichten, der dem libyschen Übergangsrat zur Verfügung stehen soll. Welche Gelder dorthin fließen sollen, wurde aber noch nicht endgültig geklärt. Allerdings hat der Golfstaat Katar dem Übergangsrat für seine Arbeit 180 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Italiens Außenminister Franco Frattini.
Sono particolarmente grato allo Stato del Qatar per avere lavorato sull'impianto.
Ein Fonds wird geschaffen. Ich bin Katar für die Vorbereitung sehr dankbar. Hinzu kommt, wie die USA heute angekündigt haben, eine Benutzung von Teilen der beschlagnahmten Bankkonten. Die Gelder werden unter Überwachung der UNO ausschließlich für die Assistenz und täglichen Bedürfnisse der Bevölkerung Libyens benutzt, wie für Lebensmittel und medizinische Versorgung.
Una parziale scongelamento di assetti bloccati.
Allerdings können, auch aufgrund rechtlicher Bestimmungen, nicht sofort alle im Ausland eingefrorenen Gaddafi-Gelder in diesen Fonds fließen. Allein in Deutschland liegen auf gesperrten Konten etwa 6 Milliarden Euro.
Nach Griechenland und Irland ist Portugal das dritte EU-Land, das unter den EU-Rettungsschirm flüchtet. Der milliardenschwere Kredit ist mit harten wirtschafts- und sozialpolitischen Auflagen verbunden. EU-Vertreter und IWF stimmten dem Verhandlungsergebnis zu, auch die portugiesische Opposition sagte ja. Das war besonders wichtig, denn die Regierung Sokratesch ist seit März nur geschäftsführend im Amt. Sie scheiterte gerade an den von ihr geplanten Sanierungsmaßnahmen. Wolfgang Landmesser über das Rettungspaket für Portugal.
Hart, aber herzlich, so könnte die Überschrift für das portugiesische Rettungspaket lauten. Zumindest nach Darstellung der Experten, die das Programm mit den Parteien in Lissabon ausgehandelt haben. Mit den 78 Milliarden Euro, die nach Portugal fließen sollen, könne das Land Atem holen und die notwendigen Reformen umsetzen, meint Paul Thompson vom Internationalen Währungsfonds. Das gibt der Regierung die Luft, die sie braucht, um ihre Politik glaubwürdig umzusetzen und die Reformen in sozial ausgewogener Weise zu unternehmen. Ohne dieses Paket hätte die Anpassung viel schneller ablaufen müssen und wäre sozial viel schmerzhafter gewesen. Ein gutes Drittel der Kreditsumme steuert der IWF bei. Der Rest kommt von der EU, hauptsächlich von den Euro-Ländern. Die Zinsen könnten etwas niedriger ausfallen als bei Irland, das im vergangenen November den Euro-Rettungsschirm als erstes Land aktiviert hatte, hieß es. Außerdem bekommt Portugal ein Jahr mehr Zeit als bisher, um seine Neuverschuldung unter die in der EU vorgeschriebene Marke von 3% der Wirtschaftsleistung zu drücken. Dennoch sei das Programm richtig hart, machte der IWF-Mann deutlich. Ich denke, dass die Anpassungen im Staatshaushalt angemessen sind. Sie sind nicht übertrieben schnell. Aber um es deutlich zu sagen, es ist ein sehr starkes und gut unterfüttertes Sparprogramm. Weil die Wirtschaft in den kommenden 2 Jahren voraussichtlich schrumpfe, müsse das Sparvolumen unter dem Strich in 2 Jahren 10% der Wirtschaftsleistung betragen. Das sei sehr ambitioniert. Andererseits habe die portugiesische Regierung in ihren bereits beschlossenen Sparpaketen einen Großteil der notwendigen Schritte vorgesehen. So sollen die Löhne im öffentlichen Dienst eingefroren und Stellen in der Verwaltung abgebaut werden. Die Mehrwertsteuer soll steigen. Das Programm sei dennoch sozial ausgewogen, sagt Jürgen Krüger, Verhandlungsführer der EU-Kommission. Es ist hart, aber wir denken, es ist auch fair. Große Aufmerksamkeit liegt auf der sozialen Fairness und dem Schutz der besonders verletzlichen Menschen in der Gesellschaft. Der sozialistische Regierungschef Sokratesch hatte den Auflagen für das Rettungspaket bereits am Dienstagabend zugestimmt. Gestern verhandelten die Vertreter von EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und IWF noch mit den Oppositionsparteien. Am Ende hätten alle Parteien das Reformprogramm mitgetragen, machte der Verhandlungsführer der EU-Kommission in Lissabon deutlich.
Fast 2 Monate nach dem Unglück ist das japanische Atomkraftwerk Fukushima aus den Schlagzeilen verschwunden. Ein starkes Erdbeben, dann der Tsunami und der folgende Stromausfall hatten die notwendige Kühlung in einigen Reaktoren lahmgelegt. Sie sind längst noch nicht unter Kontrolle. Aber heute kam die Nachricht, dass zum ersten Mal seit der Katastrophe Arbeiter den besonders stark geschädigten Reaktor Nummer 1 betreten haben. Sie sollen Voraussetzungen dafür schaffen, dass ein neues Kühlsystem installiert werden kann. Peter Kujat berichtet.
12 Mitarbeiter, verpackt in Schutzanzügen und ausgerüstet mit Sauerstoff, haben im Reaktorblock 1 Schläuche verlegt, die später mit einem Filtersystem verbunden werden sollen. Dieses ist in der Lage, die radioaktive Belastung im Gebäude auf 1/20 zu reduzieren. Erst dann kann der nächste Schritt eingeleitet werden, so ein Sprecher von TEPCO. Wir werden einen externen Wärmetauscher installieren und eine Primärpumpe. Auf diese Weise ist es möglich, ein stabiles Kühlsystem einzurichten und den Reaktorblock sicher herunterzufahren. Soweit ist es aber noch nicht. Vor einiger Zeit hatte der Betreiber TEPCO begonnen, mehr Wasser in die Druckkammer einzufüllen, um den Kern auch von außen abkühlen zu können. Doch die Messgeräte im Gebäude funktionierten nicht richtig. Roboter wurden in den Reaktorblock 1 geschickt, um den Wasserstand, den Grad der Zerstörung und die Höhe der Strahlung zu messen. Erst dann kam das Go von der japanischen Atomaufsichtsbehörde, auch wieder Menschen ins Innere zu schicken. Am 16. Mai will TEPCO damit beginnen, neben der Druckkammer einen Wärmetauscher zu bauen. Dort soll das Wasser aus dem Kern gekühlt und zurück in den Reaktor geleitet werden. Wir werden alles versuchen, so ein System in Gang zu setzen. Wenn uns das gelingt, sind wir in der Lage, die Temperatur des Kühlwassers unter 100 Grad zu halten und damit eine kalte Abschaltung zu erreichen. Wenn wir erst einmal den Wärmetauscher installiert haben, müsste uns das innerhalb von Stunden gelingen. Im schlimmsten Fall wird es einige Tage dauern. TEPCO geht von einem Zeitraum von 6 bis 9 Monaten aus, ehe die Lage im havarierten Atomkraftwerk Fukushima 1 unter Kontrolle gebracht ist. Denn nach den Bemühungen um Block 1 muss ein ähnliches Verfahren auch für die Blöcke 2 und 3 angewandt werden. Hier behindert aber noch immer hochradioaktives Wasser aus dem Reaktorkern die Arbeiten. Das Abpumpen geht nur schleppend voran. Hinzu kommt, dass weiter Nachbeben die Region erschüttern. Es ist daher unbedingt notwendig, laufend die Statik der beschädigten Gebäude zu untersuchen. Das Abklingbecken mit den benutzten Brennstäben aus dem Reaktor 4 könnte womöglich einem schweren Nachbeben nicht standhalten und muss verstärkt werden. Experten gehen deshalb davon aus, dass der Kampf gegen die atomare Katastrophe in Fukushima noch deutlich länger dauern wird.
Fukushima ein Schock auch für Deutschland. Die deutsche Bundesregierung reagierte mit einem Moratorium der kurz zuvor beschlossenen längeren Laufzeiten für deutsche Atomkraftwerke und einer Abschaltung der 7 ältesten Reaktoren. Natürlich waren die Chefs der Atomenergieunternehmen nicht erfreut, zum Teil auch die Aktionäre nicht. Heute trafen sich die Anteilseigner von E.ON, dem größten AKW-Betreiber in Deutschland, in der Essener Grugerhalle. Aber die Stimmung war eine völlig andere als vor einigen Wochen bei RWE. Jörg Marksteiner hat die Hauptversammlung beobachtet.
Herr Theissen, was haben Sie aus Fukushima gelernt, wollte einer der Kleinanleger vom E.ON-Chef wissen. Die Debatte um die Energiewende, sie bestimmte das Aktionärstreffen von Deutschlands größtem Atomkonzern, der an 11 von 17 deutschen Kernkraftwerken beteiligt ist. Die Proteste von Umweltschützern vor der Halle fielen diesmal zwar erheblich verhaltener aus als noch vor 2 Wochen bei der turbulenten Hauptversammlung des Konkurrenten RWE. Doch auch die E.ON-Aktionäre hatten großen Gesprächsbedarf. Stundenlang ging es um die Frage, ob und wie schnell ihr Konzern aus der Atomenergie aussteigen soll. Die Meinungen, sie sind geteilt.
Ausstieg schon, langsam aber. Muss alles Hand und Fuß haben. Es geht nichts so mit der Brechstange.
So schnell wie möglich raus. Das muss eine Mittellösung geben. Langfristig natürlich ein Ausstieg.
Auf Dauer wird auch E.ON sich nicht diesem Druck verschließen können.
Doch vorerst bleibt E.ON-Chef Theissen inhaltlich hart. Wie in der vergangenen Woche vor der Ethikkommission verteidigte er auch diesmal die Atomkraft als noch notwendige Brücke ins Zeitalter der erneuerbaren Energien. Schließlich lasse sich der Umbau der Energiewelt nicht beliebig beschleunigen. Einen Ausstieg vor 2025 hält er für illusorisch. Applaus erhielt Theissen von vielen der 4000 anwesenden Aktionären, als er seine Entscheidung verteidigte, nicht gegen das 3-monatige Atommoratorium der Bundesregierung zu klagen, obwohl derzeit auch die E.ON-Meiler Isar 1 und Unterweser stillstehen und das den Konzern 250 Millionen Euro kosten wird.
Wir bei E.ON beteiligen uns ohne Klagedrohung an dem öffentlichen Diskurs während des 3-monatigen Moratoriums. Wir haben Verständnis, dass die Politik eine Denkpause verordnet hat, auch wenn die begleitende Stilllegung älterer Anlagen allenfalls die gefühlte Sicherheit verbessert hat.
Härte zeigte Theissen vor allem bei der geplanten Brennelementesteuer. Sie würde für E.ON erstmals im Juni anfallen. Aber E.ON, das machte Tyson unmissverständlich deutlich, wird nicht zahlen, wenn die Politik entscheidet, dass die alten Atomkraftwerke nicht nur 3 Monate, sondern dauerhaft abgeschaltet werden. Dann werde sich E.ON mit allen Mitteln gegen die Steuer wehren, sprich Klage einreichen.
Sie können aber auch gewiss sein, dass wir bei der langfristigen Neuausrichtung der deutschen Energiepolitik Ihre berechtigten Ansprüche auf Schutz Ihres Vermögens wahren werden.
Schließlich gäbe es ohne längere Laufzeiten der Atomkraftwerke keine Zusatzgewinne, die man dann abschöpfen könne mit der Steuer. Eine klare Ansage an die Politik.
Wer keine Brücke will, kann auch keine Brückenmaut nehmen.
Wieder gab es Zustimmung von den Aktionären. Wohl auch, weil ihnen der E.ON-Chef die Folgen deutlich machte. Sollten die Altmeiler nämlich dauerhaft vom Netz gehen, dann drohten E.ON, so Tyson, beträchtliche Einbußen beim Gewinn.
Jörg Marksteiner berichtete aus Essen. Vor der Präsidentschaftswahl Mitte Dezember hatte sich der weißrussische Amtsinhaber Lukaschenko erstaunlich liberal gegeben. Aber noch in der Wahlnacht ließ er hunderte Oppositionelle festnehmen, die gegen die gefälschte Wahl demonstrierten. Darunter auch fast alle Gegenkandidaten. Mehrere Regierungsgegner wurden zu Haftstrafen verurteilt. Derzeit stehen auch Präsidentschaftskandidaten, die gegen Lukaschenko angetreten waren, vor Gericht. Mehrere führende Oppositionelle sind geflohen, zum Teil unter dramatischen Umständen. Christina Nagel mit einem aktuellen Situationsbericht.
Die Oppositionellen in Weißrussland wissen eines sehr genau. Es geht bei den Prozessen gegen sie nicht um den blutig niedergeschlagenen Protest am Abend der Präsidentschaftswahl in Minsk, nicht um Schuld oder Recht, sondern allein um ihre politische Haltung. Wenn alle Beteiligten zugäben, dass der Prozess politisch sei, dann werde er seine Schuld zugeben, erklärte der Schriftsteller Wladimir Niklaev heute zynisch vor Gericht. Er gehörte zu den aussichtsreichsten Herausforderern von Präsident Lukaschenko. Beobachter fühlen sich bei den Prozessen gegen die ehemaligen Präsidentschaftskandidaten, ihre Mitarbeiter und Anhänger an Schauprozesse erinnert. Niklaev gab vor Prozessbeginn zu: Das Gefühl der Ungerechtigkeit, der Kraftlosigkeit, dass du nichts dagegen tun kannst, sondern sogar zusehen musst, wie das staatliche Ungeheuer dein Leben zerstört, das ist schrecklich. Niklaev sprach von einem harten psychischen Druck, der seit seiner Festnahme am Wahlabend auf ihn ausgeübt worden sei. Der Schriftsteller war auf dem Weg zur Demonstration niedergeschlagen worden. Wir haben so etwas nicht erwartet, nicht gedacht, dass so etwas passiert. Das alles kann weder in meinem noch in Lukaschenkos Interesse sein. Der erste Gedanke von mir war, als mir auf den Kopf geschlagen wurde, warum das? Das darf nicht sein. Noch während er wegen der schweren Kopfverletzung im Krankenhaus behandelt wurde, nahm man ihn fest. Wochenlang saß er im Gefängnis des Geheimdienstes. Später wurde er entlassen. Seitdem steht er unter Hausarrest. Zu Recht, wie die Richter heute meinten. Sie lehnten den Antrag der Verteidigung auf Aufhebung des Hausarrestes ab. Niklaev soll, wie es im Amtsjargon heißt, Aktivitäten initiiert haben, die die öffentliche Ordnung grob störten. Im schlimmsten Fall drohen ihm 3 Jahre Haft. Er sei in keinem der Anklagepunkte schuldig, erklärte Niklaev am Morgen und fügte ironisch an: Es gibt offensichtlich ein Genre juristische Fiktion. Das ganze Zeug gehört diesem Genre an. Beweise, die es nicht gäbe, würden nötigenfalls konstruiert. Zu spüren bekamen das bereits zahlreiche oppositionelle Aktivisten, die am Wahlabend ebenfalls festgenommen worden waren. Sie wurden zu Geld- und mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Besonders hart könnte es den Präsidentschaftskandidaten Sannikow treffen. Ihm wird Organisation von Massenunruhen vorgeworfen. Im schlimmsten Fall droht ihm eine Haftstrafe von 15 Jahren. Einer von Sannikows Unterstützern, der Oppositionelle Alexander Lukin, entging unterdessen nach Angaben seiner Frau knapp einer Festnahme an der polnisch-weißrussischen Grenze. Im letzten Moment habe sich ein polnischer Offizier eingemischt und beide auf polnischen Boden zurückgebracht. Lukins Frau kehrte später nach Weißrussland zurück, weil den Kindern eine Ausreise nach Polen nicht gestattet wurde. Ihr Mann, der bereits im Dezember 15 Tage in Haft gesessen hatte, blieb in Polen. Die Angst vor dem Regime, das, wie Oppositionelle berichten, mittlerweile mit stalinistischen Methoden gegen Andersdenkende vorgeht, wächst, was ganz im Sinne des weißrussischen Präsidenten Lukaschenko ist.
Und nun schauen wir nach Berlin. Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas ist zu Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel. Gestern erst hatte er als Chef der Fatah ein Versöhnungsabkommen mit der radikal-islamischen Hamas-Organisation unterschrieben. Die beiden Gruppierungen hatten sich in den vergangenen Jahren bekämpft. Da die Hamas ein Existenzrecht Israels immer bestritten hatte, stellt sich die Frage, welche Konsequenzen die Versöhnung zwischen Fatah und Hamas für den Nahost-Friedensprozess haben wird. Thomas Nils, in Berlin, war das Versöhnungsabkommen mit der Hamas Thema der Gespräche?
Oh ja, überragendes Thema, Frau Hartbrich. Das wurde klar in den letzten 30 Minuten, als nämlich Abbas und die Bundeskanzlerin den Medien begegneten, keine regelrechte Pressekonferenz veranstalten. Es waren nur 2-3 Fragen möglich. Jetzt haben sie sich wieder zurückgezogen, reden weiter beim Abendessen, haben also schon eine gute halbe Stunde gesprochen. Und die Kanzlerin machte ganz klar, dass neben den Versuchen, den Friedensprozess, die Gespräche überhaupt schnell wieder in Gang zu bringen und einer Zwei-Staaten-Lösung, also einem Palästinenser-Staat und einem jüdischen Staat näher zu kommen, natürlich dieses gestrige von Ihnen angesprochene und dargestellte Ereignis im Mittelpunkt stand.
Ich habe noch einmal für unsere Seite klar gemacht, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die 3 Kriterien, die wir vielfach benannt haben, auch wirklich erfüllt werden. Das ist erst einmal die Anerkennung der Sicherheit und Existenz Israels, der Verzicht auf Gewalt und das Bekenntnis zu einem Verhandlungsprozess.
Und Mahmoud Abbas hatte gleich mehrere Beruhigungspillen mitgebracht, wahrscheinlich auch schon im Gespräch und dann vor den Medien ausgewickelt sozusagen. Er hat nämlich erklärt, dass diese gestern vereinbarte Übergangsregierung wohl in erster Linie aus Technokraten bestehen werde. Also im Grunde durch die Blume gesagt, da sind nicht die Radikalinskis, die fundamentalistischen, islamistischen Hamas-Kräfte dann zugegen. Und es werde selbstverständlich dieser Übergangsregierung daran gelegen sein, eben genau diese 2 Staaten Lösung anzustreben. Und durch die Blume hat er wissen lassen, dass natürlich da auch aufgebaut werde auf den auch vom Westen, also beispielsweise dem Nahostquartett, dargelegten Lösungsvorschlägen man sich durchrangelt zu 9. Also er hat gut Wetter gemacht für die noch gar nicht bestehende Übergangsregierung. Und er hat auch erklärt, dass es nicht etwa in erster Linie das Ziel ist, der Palästinenser nun via UNO, via Sicherheitsrat und Vollversammlung im Herbst dann einseitig einen Palästinenserstaat anerkennen zu lassen, sondern dass Lösungen durch Verhandlungen gesucht werden. Nur wenn Israel, so erklärte er dann allerdings auch, sich weiterhin sperre gegenüber Gesprächen, gegenüber Lösungen auf sachlicher Basis, also zum Beispiel ohne weiteren Siedlungsbau. Dann allerdings werde die Welt gefragt, ob sie zulasse, dass weiter als 63 Jahre schon ein Palästinenserland unter Besatzung lebt.
Vielen Dank nach Berlin. Zum Besuch von Palästinenserchef Abbas in Berlin war das Thomas Nils. Am 1. Juni 2009 stürzte der Flug der Air France Nummer 447 auf dem Weg von Südamerika nach Paris über dem Atlantik ab. 228 Passagiere und Personal starben. Nur etwa 50 Todesopfer wurden damals auf dem Meer treibend gefunden. Vor wenigen Tagen konnten Experten das Flugzeugwrack in 4000 Metern Tiefe orten und mithilfe eines Tauchroboters die Flugschreiber bergen. Heute wurde auch die erste Leiche der noch etwa 180 verschollenen Opfer an die Meeresoberfläche gebracht. Johannes Ducho meldet sich aus Paris.
Die Polizisten an Bord des Bergungsschiffes mussten sehr langsam arbeiten. Noch nie wurde ein menschlicher Körper geborgen, der 2 Jahre in knapp 4 Kilometern Tiefe im Meer gelegen hatte. Dort herrscht extremer Wasserdruck, der abgebaut werden muss. Der geborgene Körper war noch an einem Sitz des Flugzeugs angeschnallt. Die französische Polizei schreibt in einer Erklärung, dass er stark zerstört gewesen sei. Zusammen mit den Flugschreibern werden jetzt als erstes Gewebeproben nach Frankreich geschickt, um zu klären, ob es DNA-Spuren gibt, die zur Identifizierung genutzt werden können. Die Ermittler zweifeln daran, ob weitere Leichen tatsächlich geborgen werden können. Bei den Angehörigen der Opfer sorgt die Nachricht für erhebliche Unruhe. Einige hatten sich damit abgefunden, dass der Atlantik die Ruhestätte ihrer Lieben bleiben würde. Andere wünschen sich ein Grab, um zu trauern. Unmittelbar nach dem Unfall im Juni vor 2 Jahren hatten brasilianische und französische Suchschiffe bereits 50 Opfer geborgen. Aus bislang ungeklärten Gründen war ein Airbus A330 von Air France am Pfingstmontag 2009 auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris in den Atlantik gestürzt. An Bord waren 228 Menschen, darunter 28 Deutsche.
Das Echo des Tages geht zu Ende. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Esther Hartbrich.